systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Montag, der 6. Januar 2025. Willkommen zur 225. Ausgabe von Systemrelevant. Das ist kein Scherz, wir haben das tatsächlich so hingekriegt. Mein Name ist Marco Herak und ich glaube, ich habe noch nie einen Jahreswechsel erlebt, der mit so viel Pessimismus begangen wurde, wie der von 24 auf 25. Ich habe just heute noch Mails bekommen, in denen mir Leute geschrieben haben, dass sie ganz pessimistisch an das Jahr rangehen und dann das Beste hoffen. Also die Stimmung, vielleicht auch insbesondere in Deutschland, aber ich glaube, das ist nicht nur in Deutschland so, ist richtig schlecht, ist mein Eindruck. Was meinst du? Täuscht mich da meine Wahrnehmung oder geht's dir ähnlich?
Nee, mir geht's schon ähnlich. Also die Stimmung ist nicht gut und wir hatten ja kurz vor Weihnachten noch über unsere letzte Konjunkturprognose geredet. Die ist ja auch nicht gut gewesen fürs kommende Jahr oder für dieses neue Jahr, aber auch nicht katastrophal. Die Stimmung ist nochmal ein Stück schlechter und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man den Eindruck hat, dass bestimmte Fundamente unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft gerade unter Beschuss sind oder wegbrechen könnten. Und dass möglicherweise das dicke Ende dieser Stagnationsphase, die wir jetzt seit ein paar Jahren erleben, dass das noch kommt.
Es ist aber auch ein Wahlkampf, glaube ich, der aktuell bisher eher alles schlecht sieht und redet und wenig Perspektive aufzeigt, ne? Auch das schlägt ja auf die Stimmung.
Ja, wobei, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob ich das so unterschreiben würde, dass da alles schlecht geredet wird. Ich habe eher den Eindruck, dass über die wirklich relevanten Themen zu wenig geredet wird und dafür über irgendwas anderes, was eben nicht so wahnsinnig relevant ist.
Das war Sebastian Dolin, Direktor des IMK, also des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung, mit dem ich mich heute über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen des Jahres 2025 unterhalten werde. Vorweg, wie immer, an unsere Hörerinnen und Hörer der Hinweis, dass, wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail an systemrelevant@böckler.de antickern. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Da wären aktuell 2. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Also 2025. Ich habe ja schon gesagt, Wahlkampf ist auch gerade am Laufen. Der wird jetzt auch recht schnell vorbei sein im Grunde, weil am 23. Februar wird gewählt. Weihnachten war es glücklicherweise etwas ruhiger. Da hat man sich dann eher mit Ausländern beschäftigt, die eine Meinung zu Deutschland haben. Aber die wirtschaftspolitischen Herausforderungen macht das ja nicht kleiner, Sebastian. Ihr macht das jedes Jahr, ne? Ihr veröffentlicht ein Paper, in dem drin steht, so, das ist das, was uns dieses Jahr beschäftigen sollte.
Genau.
Was ja nicht heißt, dass es dann auch im Fokus steht.
Genau, das ist eine der regelmäßigen Publikationen, die wir im IMK haben. Immer Anfang Januar erscheint dieser Report. Das hat ja natürlich ein bisschen Vorlauf. Wir schreiben da schon ab Oktober dann dran oder überlegen uns, was wir aufschreiben. Wir stellen ihn dann immer, ja, so in der ersten Woche, wo wieder das Geschäft in Berlin losgeht, stellen wir den immer vor.
Also passend, wenn die Leute am meisten zu tun haben nach den Feiertagen.
Das ist ja nicht bei allen so. Es ist ja, normalerweise war es so, dass es langsam anläuft. Und man muss auch dazu sagen, heute, wo wir aufnehmen, da haben ja bestimmte Bundesländer auch noch Feiertag. Also es läuft in Teilen der Republik nicht ganz so heftig an wie in anderen.
Allerdings habt ihr euch dieses Jahr sehr viel vorgenommen, weil ihr seid da sehr grundsätzlich herangegangen, was ja auch ein bisschen die aktuellen Diskussionen widerspiegelt, die wir erleben, ne? Also das fängt dann an mit Deutschland in einer geostrategisch veränderten Welt und ich glaube, das ist es auch, ne? Also über die Politik kommen sehr viele Veränderungen an uns herangetragen. Manche hat man sicherlich schon sehen können in den Jahren zuvor, aber jetzt wird es akut, jetzt wird es brennend und da wird auch Donald Trump eine Rolle spielen dann, der neue US-Präsident ab 20. Januar.
Ja, das ist uns ganz wichtig. Wir haben den Eindruck, dass, ich habe es eben ja schon gesagt, dass in Deutschland oft die falschen Sachen jetzt diskutiert werden. Also ob Bürgergeldempfangende vielleicht 10 Euro zu viel im Monat kriegen oder ob da an der einen oder anderen Stelle die falschen Menschen eingewandert sind oder ob man vielleicht Überstunden steuerfrei stellen sollte oder solche Geschichten. Aber tatsächlich, nach unserer Interpretation, zeigen die Daten und das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, die deuten darauf hin, dass da was Fundamentaleres ist und dass es nicht hier darum geht, dass der Sozialstaat ein bisschen zu groß ist oder die Löhne zu stark gestiegen sind, sondern dass wir tatsächlich so in einer zunehmend unter Druck geraten aus verschiedenen Richtungen durch die geoökonomische Umgebung. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch nach dem Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar nochmal verschärft sehen. Ich glaube, man kann sehr viele der Schwierigkeiten, die wir haben, der deutschen Wirtschaft darauf zurückführen. Und wenn man aber jetzt Lösungen sucht, die eben das vernachlässigen, dann wird das aus unserer Sicht der deutschen Wirtschaft nicht helfen, gleichzeitig möglicherweise andere Probleme noch schlimmer machen. Und deshalb weisen wir da so deutlich drauf hin.
Fangen wir mal vorne an. Was ist denn das deutsche Geschäftsmodell? Und vor allen Dingen, warum nennt man es Geschäftsmodell? Und warum braucht ein Staat ein Geschäftsmodell?
Wenn du so auseinanderklamüserst, dann ist es natürlich nicht das Geschäftsmodell des Staates Deutschland, sondern das Geschäftsmodell der deutschen Unternehmen und der deutschen Wirtschaft als Ganzes, weil in den Unternehmen hängen ja auch die Arbeitnehmenden dran, die dort ihr Einkommen erwirtschaften, und der Staat zieht sich dann von denen oder nimmt dann von denen gewisse Steuereinnahmen ein. Und wenn man das so jetzt seit der Jahrtausendwende sich anguckt, da hat Deutschland zunehmend eben in bestimmten Branchen, in bestimmten Bereichen sehr hochwertige Güter exportiert und davon auch mehr, immer mehr exportiert. Gleichzeitig günstig Bauteile und Vorprodukte aus bestimmten anderen Ländern eingeführt. Und insgesamt hat man so ein ganz robustes Reallohnwachstum hinbekommen und es ging uns eigentlich ganz gut. Wenn ich dann auf die Branchen das runterbreche, dann waren das vor allem Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeugteile, Maschinenbau, Chemie und Pharma. Das sind so die Branchen, wo deutsche Unternehmen mit deutschen Beschäftigten oder Beschäftigten aus Deutschland eben produziert haben und Einkommen erwirtschaftet haben. Und dann gibt es da noch verschiedene Phasen. Das Ganze ging im Jahr 2000 los. Da war es vor allem ein Exportboom. Da ist die Binnenwirtschaft kaum gewachsen. Da hat Deutschland zunehmend auch Außenhandelsüberschüsse erwirtschaftet, auch immer wachsende Außenhandelsüberschüsse. Das sind übrigens auch Ungleichgewichte gewesen, die nach Ansicht einiger dann später auch zur Eurokrise beigetragen haben. Und dann hatten wir ein Jahrzehnt, etwa seit der Weltfinanzkrise 2009, 2010 bis 2019, wo nicht nur die Exporte ordentlich wuchsen, sondern gleichzeitig auch die Löhne in Deutschland wieder gut gestiegen sind. Und darum hatten wir dann auch noch wachsende Binnennachfrage. Und das war eigentlich so ein goldenes Zeitalter, kann man fast sagen, jetzt mit Rückblick. Das ist da ziemlich gut gelaufen. Und jetzt sind diese Sachen unter Druck, weil dieser Exportmotor so nicht mehr funktioniert. Aber aus unserer Interpretation nicht, weil die Deutschen zu faul geworden sind oder zu wenig arbeiten oder nicht mehr innovativ sind, sondern weil es da eben diese geostrategischen, geoökonomischen Kräfte gibt, die an Deutschland zerren oder an Deutschlands Marktposition zerren.
Ist das denn eine ernsthafte Diskussion, die geführt wird, dass der Deutsche zu faul ist?
Ja, ich glaube schon, denn wir lesen das in Zeitungen. Es wird ja mal gesagt, die Deutschen müssen mehr arbeiten. Das ist auch, glaube ich, eine Wirtschaftsweise, die das sehr deutlich so gesagt hat. Und es gibt so eine E-Mail-Liste von deutschen Ökonomen, Ökonominnen. Da sind vor allem ja von den Älteren einige sehr lautstark und beteiligen sich sehr stark. Und da wird auch ganz deutlich gesagt, ja, Deutschland, die Deutschen arbeiten einfach zu wenig Stunden im Jahr und sind auch nicht produktiv genug. Und das ist einer der Gründe, warum es uns so schlecht geht.
Was ja nicht verkehrt sein kann, wenn man sagt, das ist einer der Gründe, ne?
Ja, nur wenn man sich das wirklich mal anguckt, dann finde ich, hat das keine empirische Grundlage. Denn wenn du jetzt guckst, wie viele Stunden in Deutschland gearbeitet wird pro Menschen im erwerbstätigen Alter, ich finde, das ist eine vernünftige Art, das sich anzugucken, dann sind wir da gut im europäischen Mittelfeld. Also jetzt kann man sagen, ja, wenn wir alle in Europa mehr arbeiten würden, dann ging es uns allen viel besser. Aber wenn ich dann die Frage stelle, warum geht es jetzt den Spaniern im Moment, warum wachsen die besser als Deutschland? Und dann weise ich darauf hin und stelle fest, dass das so ähnlich aussieht, dann kann das für diese aktuelle Wachstumsschwäche eigentlich kein Grund sein.
Gut, da verkneife ich mir jetzt mal den Scherz, dass die Spanier vorher vielleicht zu wenig gearbeitet haben. Das würde ja jetzt mancher sicherlich sagen.
Ja, dann würde ich die Empirie entgegenhalten, dass das nicht so
sehr
ist.
Sehr gut. Aber es ist ja erstaunlich, dass das so einen großen Raum einnimmt, diese Debatte, ne? Und wird dann auch gerne noch mit jüngeren Leuten vermischt. Das Problem liegt aber woanders, sagst du. Das Problem liegt im Grunde im Ausland. Wir haben Probleme mit dem Verkauf.
Nach unserer Analyse ist das große Problem die wachsende Systemkonkurrenz zwischen China und den USA. Deutschland hat sehr gut davon profitiert, einmal von der Europäischen Union, von dem gemeinsamen Markt, aber dann auch, dass wir mehrere Jahrzehnte hatten, wo immer mehr Länder ins Welthandelssystem integriert worden sind, wo man sich eigentlich gedacht hat, ja, wir schaffen Regeln, die gelten für alle und probieren möglichst fairen Handel zu haben. Kann man darüber streiten, ob das so tatsächlich umgesetzt war. Aber Deutschland hat auf jeden Fall davon profitiert. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo einerseits China sich vorgenommen hat, in bestimmten Schlüsselbranchen Weltmarktführer zu werden und auch durchaus bisherige Platzhirsche zu verdrängen und gleichzeitig die eigene Abhängigkeit von Importen zurückzufahren. Das ist die sogenannte Made in China 2025 Strategie. Die haben die übrigens vor 10 Jahren ganz explizit so dargestellt. Und die Chinesen machen mit massiver Industriepolitik bemühen sie sich halt, ihre Unternehmen in diesen Branchen qualitativ, aber auch technologisch an die Spitze zu bringen. Da gehört zum Beispiel E-Mobilität dazu. Die stärkere Unabhängigkeit vom Ausland ist ein erklärtes Ziel. Und nach der russischen Ukraine-Invasion und den Sanktionen des Westens gegen Russland haben sich die Chinesen das sehr genau angeguckt und haben gesagt, wir möchten auch nicht verwundbar sein und probieren deshalb in strategischen Bereichen eben weniger abhängig zu sein von Importen. Das sieht man unter anderem daran, dass die deutschen Exporte nach China auch rückläufig sind die letzten Jahre. Die USA sind noch gestiegen, nach China sind sie rückläufig. Gleichzeitig haben wir die USA auf der anderen Seite, die erstens ein Aufholen und ein Überholen von China unbedingt verhindern wollen, die auch nicht möchten, dass China technologisch mit den USA aufschließt. Das hat auch militärische Gründe bei den USA. Also die USA hat auch Sorge darum, dass China eben Taiwan einnimmt und im Pazifik dann dominant wird. Und gleichzeitig ist ein Ziel der US-Regierung, Industriejobs und Industrieproduktion im Inland zu stärken. Und das haben sie mit dem Inflation Reduction Act auch probiert. Da haben wir auch schon hier häufiger drüber geredet. Und Deutschland steckt jetzt eben dazwischen. Achso, und dazu kommt noch, dass die USA tatsächlich auch zunehmend probieren, anderen Unternehmen zu untersagen, Hochtechnologiegüter nach China zu exportieren. Bei den Ausrüstungen für die Chip-Produktion haben wir das schon gesehen. Und Deutschland steckt jetzt dazwischen. Deutschland hat eben, die USA und China waren zwei der wichtigsten Wachstumsmärkte für die deutsche Wirtschaft. Und diese Konkurrenz da macht es einmal auf den beiden Märkten ist für Deutschland schwerer. Aber es kann auch zu einer Situation kommen, dass die USA sagt, ihr dürft das und das nicht mehr nach China exportieren. Wenn ihr es doch macht, dann kriegt ihr richtig Ärger im US-Markt. Das sind ja auch Dinge, die bei den Iran-Sanktionen, da kann man ja stehen, wie man zu möchte, zu dem Nuklearabkommen mit dem Iran. Aber als die USA das dann gekündigt haben, haben die auch probiert, über sogenannte Secondary Sanctions zu verhindern, dass die Europäer weiter mit dem Iran wie vorher Handel treiben. Und der Iran war jetzt nicht, wirtschaftlich nicht so wahnsinnig wichtig für Deutschland. Aber wenn es da um den chinesischen Markt geht, wird das echt kritischer. So, und das ist eigentlich das Problem, was wir da jetzt haben.
Eine Sache würde ich vielleicht noch in Frage stellen, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, in China haben wir jetzt einen rückläufigen Handel in den letzten Jahren erlebt. Also dem würde ich nicht widersprechen, aber ich glaube, der Grund ist nicht unbedingt, dass wir uns da im Systemwettstreit befinden. Befinden wir uns auch, aber einer der Gründe ist ja auch, dass China selber im Grunde nicht gewachsen ist in den letzten Jahren. Da gibt es zwar offizielle Zahlen, die werden aber von vielen Analysten und Ökonomen auch sehr in Zweifel gezogen. Man sieht, dass es eine Deflation gibt im Land, also da gibt es auch wirtschaftliche Gründe und das betrifft dann natürlich auch uns als großen Handelspartner und auch Produktionspartner im Lande.
Ja, im Prinzip schon, aber die Exportentwicklung von Deutschland nach China ist schlechter, als man bei einer Stagnation der chinesischen Wirtschaft erwarten würde. Also wir haben jetzt die letzten Jahre, ich habe das heute, wenn jemand auf Blue Sky ist, habe ich da eine Grafik zugepostet. Wir haben die letzten Jahre seit etwa 2021 haben wir nominal rückläufige Exporte nach China. Also die deutschen Ausfuhren nach China fallen nicht nur inflationsbereinigt, nicht nur in Mengen, sondern auch wertmäßig. Das ist der erste Punkt. Das ist sehr ungewöhnlich, selbst wenn ein Land total stagniert. Das haben wir auch bei anderen Ländern, die stagniert haben, so nicht gesehen. Und das zweite ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, China, Exporte oder Importe, beides kann man sich angucken, relativ zum Bruttoinlandsprodukt, dann ist die chinesische Wirtschaft in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren sogar eigentlich seit der Finanzkrise, seit 2010, 11 zunehmend geschlossener geworden. Und jetzt kannst du sagen, es ist ein Stagnationsphänomen, aber eigentlich ist es nicht das, was wir bei einer normalen Stagnation sehen. Das haben wir übrigens auch nicht in Deutschland gesehen in den frühen 2000ern, als wir eine längere Stagnation hatten. Es ist nicht so gewesen, dass Deutschland einfach auch weniger importiert und exportiert hätte in der Zeit.
Du gehst davon aus, dass China uns dann zusätzlich nicht unbedingt explizit blockt, aber guckt, dass seine Unternehmen eher genutzt werden als die deutschen Unternehmen. Aber einer der Gründe, warum das überhaupt möglich ist, liegt ja auch darin, dass sie technologisch dann doch einiges aufgeholt haben. Man sieht das bei den Autos, aber auch in anderen Bereichen. Und China hat ja dieses System good enough im Bereich der Produktion. Also eine Ware, ein Produkt ist so gut, dass es quasi einen ordentlichen Preis hat, hält nicht ewig, aber ist gut genug, um es zu kaufen. Aber früher waren das nur Turnschuhe, heute sind das halt auch Maschinen.
Ja, das stimmt, aber das ist schon tatsächlich auch ein Trend, der so die letzten 10 Jahre eingesetzt hat. Und man darf auch nicht übersehen, das ist ein Trend, der massiv gefördert wird, dass die jetzt technologisch aufgeholt haben. Und an sich ist daran ja auch nichts auszusetzen. Also ein Land, das technologisch aufholt, das ist die eine Sache. Das Problem hier ist, dass das eben zum Teil mit massiven Subventionen und industriepolitischen Unterstützungen stattfindet. Also wenn man sich anguckt, dass zum Teil chinesische E-Auto-Hersteller, die erfolgreich sind im zweiten Quartal, jedes Auto mit $10.000 Verlust verkauft haben und dann möglicherweise dafür sehr günstige öffentliche Kredite bekommen haben oder Steuerermäßigungen oder was auch immer, dann ist das etwas, womit man sehr schwer konkurrieren kann. Ich will mich jetzt nicht darüber auslassen, ob jetzt ein VW besser ist als ein BYD oder sowas oder wo da die Qualitätsunterschiede sind.
Also ich fahre regelmäßig BYD, ich kann sagen nein.
Keine Qualitätsunterschiede, sagst du.
Also nein, der VW ist wesentlich besser.
Ja, genau. Aber weißt du, wenn du eine staatliche Unterstützung kriegst, wo du das eine Auto dann eben entsprechend deutlich günstiger verkaufen kannst, dann wird es schwierig. Und ich meine, was da auffällig ist im chinesischen Automobilmarkt, ist ja, es ist nicht nur Volkswagen, die da Probleme haben, sondern es sind auch andere westliche Konzerne, die eben nicht mehr wachsen oder schrumpfen oder Marktanteile verlieren. Und klar, jetzt kann man sagen, alle westlichen Konzerne sind irgendwie zu langweilig, zu langsam, einschließlich Tesla vielleicht. Aber möglicherweise steckt da was anderes dahinter. Und ich sag mal so rum, die Erfahrung, die wir bislang mit China hatten, wenn die Regierung der Meinung ist, dass sie einen bestimmten Sektor, dass sie es eigentlich nicht mehr so gerne möchte, dass es da so viel Ausländer gibt, dann ja, da kann man eigentlich reichlich wenig dran machen als ausländischer Manager.
Ja gut, aber in diesem Mix ist ja dann die Frage, um auf uns zurückzukommen. Mhm. Also das ist die Problemlage der deutschen Wirtschaft. Aber was kann denn da die Bundesregierung tun? Also sie kann ja jetzt nicht nach China fahren und die deutschen Automobilhersteller da subventionieren. Das ist ein bisschen schwierig.
Nee, und das kann auch nicht die Lösung sein. Man muss sich nur eben klar machen, dass da draus Dinge passieren können, die unschön für uns sind und die wir auch in anderen Branchen schon gesehen haben. Also die Frage ist ja, wie geht's weiter, wenn dann China... Jetzt nehmen wir mal das Beispiel der E-Autos. Wenn der heimische Markt in China gesättigt ist und die subventionierten Automobilhersteller die Autos in den Rest der Welt verkaufen und dadurch die westlichen Automobilhersteller pleite gehen.
Das sehen wir ja gerade.
Sehen wir gerade dieses Problem. Und am Ende sind dann möglicherweise die großen Konzerne, die die Mobilität produzieren, nur noch in China ansässig. Und es gibt da tatsächlich auch ein ökonomisches Modell, es gibt ein ganzes Buch dazu, das heißt Trade in the National Interest von Baumol und Gomery. Und die haben so ein Modell gebaut und haben gesagt, naja, also nehmen wir mal an, es gibt Skaleneffekte, das heißt, wenn man größere Anlagen hat, größere Fabriken, kann man günstiger produzieren. Wir haben sowas wie Spillovers, das heißt, wenn eine Firma technologischen Fortschritt hat, dann lernen auch die Firmen drumherum, die da in so einem Cluster regional sind davon. Und wir haben monopolistische Konkurrenz, das heißt, die Produkte sind ein bisschen unterschiedlich und sind differenziert. Wenn man sowas hat, und das sind jetzt Standardannahmen der Ökonomie mit ein paar Transportkosten, dann kommt für einige der Schlüsselbranchen, wird das Ergebnis sein, dass die nur noch in einer Handvoll Standorten auf der Welt am Ende produziert werden. Und dort, wo sie produziert werden, hat man höhere Löhne, mehr Forschung und Entwicklung, mehr Steuereinnahmen. Da, wo sie nicht produziert werden, ist Wohlstand verloren gegangen. Und normalerweise, wenn niemand eingreift, dann wären vielleicht diese Standorte für verschiedene Branchen zufällig irgendwo verteilt. Wenn jetzt einzelne Regierungen anfangen, die quasi diese Branchen anzulocken oder zu versuchen, bei sich zu etablieren, dann gehen die woanders verloren. Das ist dann für diese anderen Länder eben nachteilhaft. Und aus meiner Sicht ist das genau das, was wir im Moment sehen. Da ist halt die Gefahr, dass wir solche Schlüsselbranchen wie Mobilitätsindustrie, möglicherweise aber auch Chemie in Deutschland verlieren könnten oder in Europa verlieren könnten und dann eben auch die nächsten technologischen Schritte nicht mehr unbedingt hier machen würden.
Ja, das ist ja das große Problem, wenn wir über dieses Thema Deindustrialisierung in Deutschland reden, ne? Dass wir mit einhergehender Deindustrialisierung, also wenn sie dann stattfindet, auch die Fähigkeit zur Innovation verlieren.
Genau, das ist ja, worum es geht. Und wenn wir uns angucken, Deutschland ist ja bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben relativ zum Bruttoinlandsprodukt gar nicht so schlecht. Wir geben da inzwischen ziemlich viel drüber für aus. Wir sind über dem EU-Ziel, was eigentlich angesetzt war. Wenn wir aber tiefer reingehen, dann ist relativ viel davon tatsächlich auch an die Automobilindustrie zum Beispiel angekoppelt. Oder die Automobilindustrie gibt das Geld aus, um es anders auszudrücken. Und diese Forschungs- und Entwicklungsausgaben wären möglicherweise nicht mehr hier, wenn wir keine Automobilindustrie mehr hätten.
Ja, aber auch die Rüstungsindustrie hängt da ja dran, ne? Die haben ja nicht umsonst Automobilzulieferer mit den ganzen Sensoren und dem ganzen Kram. Also das sind ja sogar überlappende Industrien in der Hinsicht und dann auch sicherheitsrelevant.
Genau, also wenn man selber keine Autos mehr bauen kann, ist es wahrscheinlich auch schwierig, Truppentransporter zu bauen.
Jetzt haben wir im Dezember letzten Jahres gesehen, dass China aber auch durchaus bereit ist, ziemlich Hardball zu spielen, wenn es um diverse Sachen geht. Da haben sie dann einem der größten Drohnenhersteller in den USA, quasi die Batterieproduktion unterm Hintern weggezogen und die haben jetzt Riesenprobleme. Also da sieht man, ja im Grunde eine Frage aufploppen, die da heißt, es ist nicht nur die drohende Deindustrialisierung, sondern es ist halt auch eine Sicherheitsfrage, zu sagen, wir müssen Produktion in Deutschland halten und wie kriegen wir das hin? Also wie werden wir dann nicht erpressbar?
Ich würde jetzt hier gerne eine kleine Korrektur machen bei dem, was du gerade gesagt hast. Es geht hier nicht um Deutschland aus meiner Sicht, sondern es muss schon um die Europäische Union gehen, weil Deutschland eigentlich als Markt zu klein ist, um all diese Dinge bei uns zu halten. Für die Europäische Union würde ich das nicht so sehen. Der Markt ist eigentlich groß genug, dass man schon sagen könnte und sollte, dass man Kapabilitäten, so nenne ich das immer ganz gerne, also die Fähigkeit, bestimmte Dinge zu machen, da sollte man aufpassen, dass man die in Europa noch behält.
Also da würde ich dir sofort zustimmen. Das würde aber bedeuten, wir reden ja jetzt über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen für Deutschland, dass dann so ein Bundeskanzler auch bereit ist, mal zu teilen mit anderen Ländern. Ne? Also dass man sagt, der eine macht das, der andere das und nicht immer nur in nationalen Egoismen denkt.
Ja klar, und das steht da auch drin in dem Report, hoffentlich auch deutlich genug. Wir haben einen relativ großen Teil auch zur Industriepolitik. Wir sagen, man braucht eine Industriepolitik, um sowohl diese sicherheitsrelevanten Branchen als auch die innovationspolitisch notwendigen und wichtigen Branchen in Europa zu halten. Und diese Industriepolitik darf nicht national sein, sondern sie muss europaweit aufgestellt und organisiert werden.
Da gab es bisher recht wenig, ne?
Ja, es gab so Anfänge davon. Es gab ja die Projekte mit besonderem europäischen Interesse, wo jetzt auch die Chip-Industrie drunter gefallen ist. Im Net Zero Industry Act gab es Ansätze dafür, wie man sowas machen könnte. Das Problem war, dass da auch kein Geld bereitgestellt wurde. Dass man eben bei ganz vielen der Dinge, das hat sich ein bisschen verschoben bei Next Gen EU, aber davor war es so, dass die EU so langsam sich wegbewegt hat von der Idee, keine Industriepolitik zu machen, zu einer Idee, ja, wir brauchen vielleicht eine Industriepolitik. Und dass sie aber kein eigenes Geld hatten und reinstecken wollten, haben sie gesagt, ja, wir erlauben jetzt den Mitgliedstaaten, das stärker zu machen. Und dann war das Ergebnis, dass die reichen Mitgliedstaaten sowas tun konnten und die nicht so reichen nicht. Und das hat wieder zu Problemen auch im Binnenmarkt geführt. Und da müsste man das Ganze einfach stärker europäisch organisieren. Also eventuell machen wir dazu mal eine andere Folge, nochmal zur Industriepolitik. Ich hatte dazu auch in InterEconomics vor einiger Zeit was geschrieben, weil jetzt ist es eigentlich nur ein Teil von unseren Herausforderungen. Aber ich glaube, dieses Umdenken bei der Industriepolitik, das sollte in Deutschland passieren. Das muss auch passieren. Wir sehen ja jetzt schon, dass da auch im Grunde wieder zurückgerudert wird. Da wird jetzt gesagt, naja, also Intel baut jetzt keine Chipfabrik, die sollten eigentlich subventioniert werden. Haha, Industriepolitik ist gescheitert. Da seht ihr, man darf sowas gar nicht machen. Statt zu sagen, naja gut, ist ja eigentlich kein Schaden passiert, da ist kein Geld an Intel geflossen, die bauen jetzt nicht, wir wollen trotzdem Chips vielleicht hier haben, dann lass uns das nochmal anders machen.
Genau, also das ist ja auch so eine ewige Diskussion bei diesen Subventionen, dass man sehr gerne in der Politik hergeht und große Einzelprojekte macht, aber eher selten in Ökosystemen denkt, also in wirtschaftlichen Ökosystemen, wo die Dinge dann zusammenspielen. Also gerade in der Chipproduktion ist das ja extrem wichtig, weil sonst ist man im Grunde nur noch dabei, nachzuschießen und die Dinge am Laufen zu halten. Und das sind aber auch alles Sachen, die wissenschaftlich ganz gut ausgearbeitet sind. Und gerade dieses Scheitern der Chipfabrik oder vorläufige Scheitern, das ist ja aktuell erst, wenn wir ganz korrekt sind, von Intel, aber auch anderen, sollte uns eigentlich da eher dazu führen, dass wir nochmal die Chance ergreifen, anders zu denken in der Hinsicht.
Ja, wobei natürlich Chipproduktion auch nicht ohne Großprojekte auskommen wird. Also du musst es klar ins Ökosystem einbinden, aber Chipproduktion ist halt schon was relativ Teures.
Ja, aber die Frage ist ja schon, ob wir die Cutting-Edge-Chips brauchen oder ob wir uns nicht auch auf den Mittelbau konzentrieren, ne? Und solche Geschichten. Also da gäbe es, glaube ich, schon sehr viele Ansatzpunkte, die ein bisschen da rausgehen. Ich würde aber, wir haben ja noch ein paar mehr Themen hier auf der Platte, gerne zur Dekarbonisierung überleiten, weil das ist ja auch ein ganz interessantes Feld, in dem ein Teil der Problematik für Deutschland auch dadurch entsteht, dass in China quasi Solarpanels oder nicht nur Solarpanels, sondern auch Solarzellen mit Kohle in Xinjiang hergestellt werden und dann weiterverkauft werden und das zu konkurrenzlos günstigen Preisen, wo man dann wieder sagt, klar, also natürlich ist das hier in Deutschland teurer und so weiter, aber damit kann man wirklich gar nicht konkurrieren, außer man organisiert ist.
Ja, ich meine, das ist eins der zweiten Probleme und im Grunde ist das ja auch ein geostrategisches, geoökonomisches Problem. Die Energiepreise in Deutschland sind einfach heute viel, viel höher als vor 5 Jahren. Und jetzt wird immer gerne gesagt, haha, das war irgendwie die Ampel und Robert Habeck mit seinen Dekarbonisierungsfantasien und seinen, was immer, Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber das stimmt natürlich gar nicht. Wenn man wirklich reinguckt, dann ist da ein ganz großer Faktor und das ist der Preisanstieg durch Russlands Ukraine-Invasion. Russland hat ja schon kurz vor der Invasion den Gashahn im Grunde zugedreht. Dann sind die Preise zuerst hochgegangen, dann sind die Pipelines gesprengt worden. Jetzt wird praktisch kein Gas mehr aus Russland nach Europa geliefert. Also jetzt vor allem, nachdem da die letzten Transitstrecken durch die Ukraine dicht gemacht worden sind. Und dadurch ist der Gaspreis bei uns viel höher als vorher. Also das wird immer gern gesagt, vorher war Gas super billig hier, das stimmt überhaupt nicht. Also Gas war vorher die letzten 10 Jahre auch teurer als in den USA, aber es war bezahlbar. Es war so knapp unter 20 Euro die Megawattstunde und im Moment sind es, obwohl er wieder deutlich gefallen ist, sind es knapp 50 Euro. Das heißt, es ist mindestens das Doppelte, vielleicht eher das 2,5-fache des Gaspreises davor. Und damit wird es dann schon schwierig, bei energieintensiven Industrien zu konkurrieren. Das schlägt sich auf den Strommarkt durch, weil mit Gas die Grenzlast, wie man sagt, hergestellt wird. Also die Gaskraftwerke springen ein, wenn die anderen Kraftwerke und die erneuerbaren Energien nicht genug leisten können. Und dann setzt dieser Gaspreis den ganzen Marktpreis. Und das hatten wir ja schon 2022, 2023, dass der Gaspreis so extrem teuer geworden ist. Das ist jetzt ein Phänomen, was wir dauerhaft in diesem Strommarkt haben. Und von daher ist der Strom teuer und der Strompreis ist schwankungsanfällig. Die Unternehmen sagen, naja, also bei den Rahmenbedingungen wissen wir nicht, ob wir nochmal in Deutschland investieren sollen. Aus unserer Sicht, das sagen übrigens auch Leute, wenn man mit Leuten vom BDI spricht, die sagen einem auch, dass das große Problem ist diese Unsicherheit bei den Strompreisen. Und deshalb sagen wir, ja, man muss den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, man muss die Netze ausbauen, man muss sie auch so ausbauen, dass das einigermaßen kostengünstig stattfindet. Muss gleich darüber überlegen, was man staatlich und was man privat macht, weil der private Ausbau der Netze ist von daher recht teuer, weil die sehr viel Kapitalrendite umlegen dürfen und dann quasi abrechnen dürfen. Wir sagen auch, man braucht sowas wie eine verlängerte Strompreisbremse, die also einen Höchstpreis für Strom einzieht, damit diese Preisspitzen rausgenommen werden, damit eine gewisse Planungssicherheit entsteht.
Ich glaube, wir müssen uns aber schon davon verabschieden, überhaupt zu glauben, wir könnten jetzt in Sachen Preis da mit China wirklich konkurrieren, ne? Sondern wir müssen möglichst niedriges Level Playing Field schaffen.
Ja, genau. Wir können nicht über niedrige Energiepreise mit China, aber auch nicht mit den USA konkurrieren, auch nicht absehbar mit anderen Weltregionen, die sehr günstige Energie haben. Das heißt, bestimmte ganz stark energieabhängige Produktionen werden möglicherweise überwiegend nicht mehr in Europa stattfinden oder nicht mehr in Deutschland zumindest. Da muss man sich die Frage stellen, welche Abhängigkeiten möchte ich in Kauf nehmen und wo fördere ich vielleicht doch noch eine gewisse Produktion in Europa, um im Ernstfall nicht allzu abhängig zu sein. Also ich mache mal ein Beispiel, Kunstdünger. Kunstdünger ist sehr energieintensiv in der Produktion, wird zurzeit von einigen Ländern wie Russland, China, ich glaube Saudi-Arabien produziert das auch, hergestellt. Die Frage ist, möchte man sich vollständig abhängig machen von diesen Ländern? Wenn man keinen Kunstdünger haben, ich führe das mal weiter aus, können wir in der Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben, wahrscheinlich die europäische Bevölkerung nicht mehr selber ernähren. In einer Welt der geopolitischen Spannung möchte man vielleicht bei diesen Dingen nicht allzu erpressbar sein. Und dann müsste man eben gucken, ob man in diesen Bereichen ja auch andere Möglichkeiten findet, dass eben so eine Grundproduktion in Europa bestehen bleibt. Das können dann Subventionen sein, das können Quoten sein. Aber wieder, das muss auch wieder europäisch geklärt werden. Ist allerdings eher, würde ich sagen, so ein Nebenpfad der Diskussion, die wir jetzt haben über die Wirtschaftspolitik in Deutschland 2025.
Ich finde das extrem wichtig, weil das so die Grundlage für eine erweiterte Zukunft ist, ne? Also im Grunde sagen wir ja, entweder wächst Europa jetzt zusammen oder es wird zerrieben zwischen den Mächten. Und genau das war ja schon in den 2000ern eins der Hauptargumente für Europa. Und das ist völlig aus dem Blick geraten in den letzten Jahren. Sicherlich auch mit Aufstieg des zunehmenden Nationalismus in Europa, aber auch weltweit. Aber jetzt reden wir halt sehr akut drüber in der Notlage.
Was heißt Notlage? Ich bin mir eben nicht sicher, ob alle Leute das schon als Notlage sehen. Aber zumindest in einer, sagen wir so, in einer Welt, wo es deutlicher wird, was dieses Zerriebenwerden zwischen den anderen Blöcken bedeuten könnte.
Aber das heißt natürlich alles Kosten, ne? Also das würde dann in der Konsequenz auch ein ganz beliebtes Thema in Deutschland bedeuten, dass man vielleicht auf europäischer Ebene auch Schulden machen müssen könnte. Weil sonst müsste ja jedes Land das einzeln regeln.
Ja, ich glaube, das wird man müssen. Und da werden wir auch nochmal demnächst drüber reden. Das werden wir wahrscheinlich auch für Verteidigungsfragen in Europa tun müssen. Also wir müssen nochmal drüber nachdenken, was man europäisch klären kann und muss. Und wahrscheinlich reicht es auch nicht, da einfach nur Kredite aufzunehmen, sondern Kredite müssen ja irgendwie auch bedient werden. Und da muss man sich nochmal sehr genau drüber unterhalten, wie möglicherweise auch die europäische Ebene dann eine bessere Einnahmenposition mittel- und langfristig bekommen kann, um die Kredite, die man jetzt für sowas aufnimmt, auch zu bedienen.
Oh ja, das ist ja wirklich sehr grundsätzlich, ne?
Ja, aber der Punkt ist, ein Weiter-so ist eigentlich keine gute Lösung im Moment, da wo wir jetzt stehen. Das sagen zwar alle möglichen Leute in der Diskussion immer wieder, aber ich glaube, dass diese geostrategischen, geopolitischen Verschiebungen tatsächlich eine neue Qualität angenommen haben und dass man da vernünftig drüber nachdenken muss. Und das schreiben wir auch in dem Report, eben nicht jetzt einfach die Analysen und Lösungsvorschläge der frühen 2000er Jahre der Agenda 2010 wieder aus der Schublade ziehen kann, sondern man muss wirklich gucken, was für Probleme hat Deutschland und was können wir da machen, um das zu ändern.
Was machen wir denn mit den Fachkräften, die uns fehlen? Ich weiß nicht, seitdem ich denken kann, höre ich das. Und sie fehlen immer noch.
Ja, bei den Fachkräften, das ist ja eher eine perspektivische Sache. Wenn die Wirtschaft stagniert oder sogar schrumpft, dann haben wir gar nicht so ein großes Fachkräfteproblem. Das ist jetzt ein bisschen zynisch. Aber natürlich ist das auch für den Standort Deutschland wichtig, dass da eine Perspektive ist, dass die Fachkräfte da sind. Und da müssen wir einmal gucken, dass wir mit denen, die im Land leben, dass die vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu arbeiten. Also da geht es auch um Frauenerwerbstätigkeit, die absolut unzuverlässige Kinderbetreuung, die behindert jetzt eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen. Übrigens hat das auch immer so einen Echo-Effekt. Also die Frauen, die aus dem Job ausgeschieden sind mit kleinen Kindern und dann meinetwegen 6 Jahre, 8 Jahre nicht richtig im Beruf waren, nur im Minijob, die kehren auch nicht wieder mit vernünftiger Vollzeit oder Teilzeit in Nähe der Vollzeit wieder zurück. Dann haben wir ganz viele Menschen im Land, auch zunehmend junge Menschen, die keine Ausbildung haben. Da muss man dran. Das ist Fragen des Bildungssystems. Da muss man auch gucken, wie kann man jetzt die Geflüchteten, die im Land leben, schneller integrieren. Da ist wahrscheinlich bessere Betreuung notwendig, auch bessere Angebote. Dann kann man ein bisschen auf KI setzen. Muss man gucken, dass man die ausreichend einsetzt, also ich glaube nicht, dass die sehr vielen Menschen tatsächlich ganz ersetzen wird. Aber als Unterstützung kann sie natürlich helfen, dass man möglicherweise Zeit freiräumt für andere Tätigkeiten bei den Fachkräften. So, und das sind die Dinge, die wir da angesprochen haben, die man da machen müsste.
Digitalisierung ist ja sicherlich auch ein großes Thema.
Ne? Ja, genau. Digitalisierung, da gilt vieles, was ich zur KI gesagt habe. Also Digitalisierung kann auch beim Fachkräftemangel massiv helfen. Also fängt auch an, wirklich durch alle Branchen. Wenn ich mir den Gesundheitsbereich angucke und da sehe, wie das jetzt stattfindet, wenn jemand aus dem Altenheim ins Krankenhaus kommt und dann werden erstmal von dem einen elektronisch ausgedruckten Formular werden die Medikamente in das nächste überführt und das dauert dann, weiß nicht wie lange, weil das muss dann alles besprochen werden. Wenn man da diese Schnittstellen richtig schafft, dann wäre Zeit von dem Klinikpersonal frei, was anderes zu machen. Oder man bräuchte einfach ein bisschen weniger Personal vielleicht sogar.
Gerade bei Digitalisierung wundere ich mich insofern immer, dass man da nicht viel mehr rangeht, als dass wir da ja explizit vorerst keine Arbeitsplätze vernichten werden, sondern erstmal nur überlastete Leute entlasten werden. Also da würde man sich ja eigentlich auch vom Staat dann doch viel mehr Mut erwarten, ne? Aber reden wir auch seit Jahrzehnten drüber.
Ja, ja, klar. Dass da zu wenig passiert, ist richtig. Aber auch beim Staat. Aber ehrlich gesagt ist auch nicht nur der Staat, sondern wenn wir da in kleine und mittlere Unternehmen reingehen, die sind auch nicht alle digitalisierungsaffin.
Ja, gut, klar. Weil wenn der Staat das schon nicht macht, warum sollen die dann nachziehen?
Naja, sie könnten ja auch vorziehen.
Ich weiß, aber ich glaube, das ist halt so ein deutsches Mindset, ne? Also da braucht es so auch jemanden, der vorangeht und der dann auch so zu diesem Mut zeigt. Und das wäre halt dann in diesem Fall die Regierung, wenn es nicht aus der Wirtschaft kommt. Wobei man ja natürlich auch sagen muss, es gibt auch viele Unternehmen, die da echt viel gemacht haben. Und das sollte man dann auch wieder nicht kleinreden. Aber Infrastruktur ist dann so dieses Überthema. Und da haben wir in diesem Podcast hier schon sehr, sehr lange drüber geredet. Aber da braucht es erstmal eine neue Regierung. Und dann gucken wir mal, was die tut in Sachen Infrastruktur.
Ja. Und das ist ja auch noch einer der Punkte, die auch noch in dem Report drin stehen. Du hast es wahrscheinlich jetzt deswegen nicht angesprochen, weil wir das hier immer wieder schon bis zur absoluten Ermüdung vorgetragen haben. Deutschland hat ein Problem mit der Infrastruktur, mit der Verkehrsinfrastruktur, mit der Energieinfrastruktur. Und wir hatten ja mit dem Institut der deutschen Wirtschaft zusammen erst im Mai diesen Jahres diese Investitionslücke auf 600 Milliarden Euro über die nächsten 10 Jahre geschätzt. Also 600 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen der öffentlichen Hand sind danach notwendig, um eben die Infrastruktur wieder auf den Stand zu bringen, den Deutschland eigentlich fürs 21. Jahrhundert braucht. Und das fordern wir natürlich jetzt auch nochmal oder sagen, das ist jetzt auch nochmal notwendig und weisen eben darauf hin, dass dafür die neue Regierung, auch da haben wir lange drüber gesprochen, oft drüber gesprochen, von daher müssen wir es vielleicht nicht vertiefen, eine Reform der Schuldenbremse jetzt tatsächlich angehen sollte und müsste.
Ich glaube, es ist auch besser, wenn wir, das haben wir wirklich so zum...
Sag's ruhig.
Ich kann auch selber nicht mehr hören, wirklich. Das ist so ein absoluter No-Brainer. Was mich aber ein bisschen überrascht hat im Report, war die Geld- und Fiskalpolitik. Also ich meine nicht wirklich überrascht, weil ich kenne dich ja jetzt schon ein Weilchen. Aber das ist ja eigentlich nichts, wo der Staat wirklich was tun kann, sondern das macht die Notenbank ganz unabhängig von allen. Und da kann man sicherlich mal Hallo und empfehlen, aber da hat man wenig Einflussmöglichkeiten, theoretischer Natur zumindest.
Ja, wir haben ja auch bei der Regierung möglicherweise nicht so viel Einflussmöglichkeiten, sondern als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben wir Ratschläge, wie Wirtschaftspolitik besser gemacht werden sollte. Und da gehört natürlich die Geldpolitik dazu, denn die Geldpolitik hat jetzt eigentlich aus unserer Sicht zu langsam auf die fallende Inflation reagiert, hat die Zinsen zu lange hochgehalten und das bremst natürlich das Wachstum zusätzlich. Und was wir auch in früheren Schwächephasen gesehen haben, wichtig ist einfach, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ungefähr da zu halten, wo auch die Produktionskapazitäten sind. Sonst kommt es zu sich selbst erfüllenden Effekten. Und das passiert gerade in Deutschland nicht, sowohl bei der Geldpolitik als auch bei der Fiskalpolitik nicht. Also die Geldpolitik ist zu strikt, habe ich schon gesagt. Deswegen geht es ja auch der Bauwirtschaft im Moment nicht gut. Es wird zu wenig gebaut. Und die Fiskalpolitik seit dem Verfassungsgerichtsurteil 2023 bremst die Finanzpolitik. Und auch das ist im Moment falsch. Insbesondere, wenn man sagt, wir sind in einer Situation, wo die Exportmärkte unter Druck sind. Da müsste man politisch eben versuchen, über diese beiden Hebel die gesamtwirtschaftliche Nachfrage im Inland wenigstens so hoch zu halten, dass von da die Kapazitäten einigermaßen ausgelastet sind. Und das passiert gerade nicht. Ist übrigens wieder eine Parallele zu der langen Stagnationsphase Anfang der 2000er Jahre, wo auch die deutsche Finanzpolitik das Gegenteil von einer angemessenen Finanzpolitik gemacht hat, sondern die haben auch damals in die Konjunkturschwäche, in die Wirtschaftsschwäche hinein weiter gebremst. Da ist man sich, glaube ich, international inzwischen einig, dass das absolut falsch ist.
Ja, da würde ich einen kleinen Widerspruch geben. Jetzt haben wir ja aktuell die Situation, es gab eine sehr starke Währungsentwertung im Euroraum. Ne? Der Euro ist zum Dollar sehr stark gefallen. Das haben wir erstmal jetzt Donald Trump und seiner Zolldrohung zu verdanken. Also das wird jetzt quasi vorweggenommen. Man könnte fast sagen, das sind schon 10%, die man da gut gemacht hat. Und solange die Zölle nicht da sind, ist das ja erstmal konjunkturfördernd. Da könnte die EZB ja schon wieder auf die Idee kommen, da droht dann auch Inflation, wenn da nicht bald die Zölle hinterherkommen.
Naja, also die Prognosen der Europäischen Zentralbank deuten ja jetzt nicht auf eine steigende Inflation hin. Also die eigenen Prognosen, die selber machen, deuten bisher, und jetzt kannst du sagen, wir haben danach noch eine gewisse Abwertung gesehen, aber die sind sehr weit davon weg, dass wir eine Inflation hätten und eine Überauslastung der Kapazitäten. Von daher halte ich das für ein bisschen konstruiert. Bevor die das so argumentieren, sollten sie bitte in ihren eigenen Vorhersagen das, was sie da argumentieren, auch abbilden.
Ja, aber das hatten wir ja letztes Mal auch, ne? Und dann einfach das Gegenteil gemacht von dem, was man selber noch argumentiert hat, als dann der Druck zu groß wurde.
Ja, sagen wir so, was wir hier machen, ist ja keine Beschreibung von dem, was wir erwarten, was die Europäische Zentralbank tut, sondern wir sagen, was sollten sie eigentlich tun, wenn man eine sinnvolle und vernünftige Geldpolitik macht? Da wäre es eben schon sinnvoll, ein bisschen zügiger voranzugehen. Und du hast recht, dass die Abwertung des Euro da im Moment, ja, bisschen möglicherweise auf der Exportseite hilft und für ein bisschen mehr Inflation sorgt im Inland und deshalb das marginal verschiebt. Aber man darf auch nicht vergessen, der Dollar hat auch gegen andere Währungen aufgewertet. Wir importieren nicht nur aus den USA und die Eurozone ist insgesamt eine relativ geschlossene Volkswirtschaft.
Jetzt ist ja die Frage, was aus all dem vielleicht auch für die Diskussionen folgt, ne? Weil im Grunde haben wir ja jetzt schon selber gesagt, das sind alles so die Probleme, aber so richtig in der öffentlichen Debatte ist uns das noch nicht so angekommen, haben wir so den Eindruck. Das heißt, die öffentliche Debatte müsste wesentlich konzentrierter und komplexer werden in der Hinsicht.
Ja, aus meiner Sicht schon. Man kann hoffen, ich weiß jetzt nicht, ob man noch erwarten kann, dass das in den nächsten, was haben wir noch, 6 Wochen?
Na, vor der Wahl vielleicht nicht.
Wahl passiert, aber es wäre ja sehr hilfreich, wenn das zumindest in den Koalitionsverhandlungen dann anerkannt wird. Und was da ein bisschen Hoffnung bereitet, ist ja, dass wir zum Teil Wahlprogramme haben, die offensichtlich so absolut realitätsfern sind, dass man offensichtlich über was anderes reden muss, wenn die Wahl vorbei ist. Also wenn ich mir die Steuerentlastung, die zum Beispiel die Union und die FDP, die ohne Vorschläge der Gegenfinanzierung in ihrem Wahlprogramm stehen haben, wenn man die so nimmt, dann ist einfach absehbar, dass das so in der Kombination auch mit dem Festhalten der Schuldenbremse, die auch da drin steht, dass das so nicht kommen kann. Und dass wir möglicherweise über ganz, ganz andere Dinge nach der Wahl reden. Das ist ja übrigens auch 2005 so ähnlich gewesen bei den Wahlen. Die Union war für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, um Sozialversicherungen zu finanzieren. Die SPD hat gesagt, wir erhöhen die Mehrwertsteuer nicht. Und ich glaube, die Union wollte 2 Prozentpunkte haben.
Also sind's drei
die Koalition geworden. Hat sich, dann sind es 3 geworden, aber es hat keine Entlastung auf der Sozialversicherungsseite gegeben und es hat eigentlich auch nichts gegeben von den angebotsseitigen Reformen, die die Union damals im Wahlprogramm hatte. Und manche Leute im Unionsumfeld, wenn man mit denen redet, die sagen, ja, die Union ist eigentlich keine Programmpartei, sondern sie ist eine Regierungspartei, so historisch. Und von daher ist das gar nicht so wichtig, was jetzt ins Programm geschrieben wird.
Ja, damit hätten wir dann nochmal erklärt, warum die Leute der Politik nicht vertrauen.
Ja,
auch so eine schade große ist es, Herausforderung für das nächste Jahr vielleicht. Aber ich glaube auch, dass wir eher auf die Zeit nach der Wahl hoffen müssen, wenn wir wollen, dass etwas besser diskutiert wird, als es aktuell wird. Unerachtet dessen, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch bei allen Scherzen zwischendrin, das ist nicht wirklich lustig, ne? Das ist richtig Kernerarbeit und das wird uns einiges kosten, nicht nur finanzieller Natur, sondern da wird auch einiges an Umbauarbeit notwendig sein, um das hinzukriegen.
Ja, auf jeden Fall. Das steht jetzt so in dem Report nicht drin, aber ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass schon mal eine Bundesregierung mit dem Amtsantritt bereits so viel große Herausforderungen vor sich hatte wie die nächste.
Und Rüstung hast du noch nicht mal reingeschrieben da?
Rüstung haben wir noch nicht mal reingeschrieben gehabt, nein.
Vielleicht unter Infrastruktur.
Ja, ich meine, Rüstung haben wir da noch nicht drin, aber die ganze Verteidigungsfrage, wir haben jetzt über die Weihnachtsfeiertage schon da Signale aus Washington gesehen. Wir haben, ich weiß nicht, wie ernst es ist, aber offensichtlich gab es Berichte, dass Leute aus Trumps Team bereits den Europäern gesagt haben, dass sie die Verteidigungsausgaben auf 5% des Bruttoinlandsprodukts als NATO-Ziel hochfahren sollten.
Ja, und durchblicken lassen haben, bei 3,5% könnte man sich setteln, woraufhin Habeck dann am Wochenende nachgeschoben hat, 3,5% Verteidigungsausgaben wären ja eine gute Idee. CSU ist irgendwie bei perspektivisch 3%. Also da sieht man schon, dass eine gewisse Bereitschaft da ist, zu investieren. Ja. Sagen wir es mal so. Abwarten, was da kommt. Aber es bedeutet natürlich auch, dass dieses Geld dann für andere Sachen nicht da ist, ne? Also das ist so dieser altbekannte Konflikt, den wir ja auch immer wieder besprochen haben.
Genau, also wir reden, also selbst wenn wir jetzt auf 3,5% gehen würden, wir waren jetzt bei knapp über 2 im vergangenen Jahr. Davon war allerdings relativ viel noch aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Das heißt, on top zu dem Sondervermögen Bundeswehr würden wir nochmal über 60 Milliarden Euro pro Jahr reden, mindestens. Und wenn das Sondervermögen ausläuft, dann fehlen da auch nochmal 40 Milliarden oder so an Finanzierungsvolumen. Also wir reden hier tatsächlich perspektivisch gegen Ende der Legislaturperiode über 100 Milliarden zusätzliche Verteidigungsausgaben pro Jahr, die nicht finanziert sind.
Wollen wir an der Stelle Schluss machen? Das ist ja fast zu schön, ne? Jetzt hängen wir alle in der Luft und fragen uns, wie das alles gehen wird. Sebastian Dolin, Dankeschön für das Gespräch.
Ja, danke Marco für die schöne Moderation.
Ach ja, wir wollten das ja, glaube ich, auch beide etwas fröhlicher starten, aber manchmal macht es ja auch Sinn, über die anstehenden Probleme zu sprechen und dann zu gucken, was alles machbar ist, weil auch daraus kann ja schon sehr viel entstehen. Und mein Plädoyer an dieser Stelle ist immer zu sagen, wir gucken ja immer sehr viel auf uns selbst und wie schlecht es bei uns läuft. Andere Länder haben es auch nicht leicht. Und das ist halt auch immer unsere Chance, wenn wir es schon einen Ticken besser machen, daraus einen Vorteil zu erlangen. In dem Sinne, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann könnt ihr sie uns gerne einsenden. Systemrelevant@böckler.de ist die E-Mail-Adresse. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir 2. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Dann wünschen wir euch einen guten Start in 2025, euch eine schöne Zeit und bis demnächst. Tschüss.
Das war Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.